Diese Sendung wird euch präsentiert durch brick-tracker.de.
Plaudereien, Interviews, Debatten. Meinungen, News und mehr rund um die Noppensteine in deiner Hosentasche. Brickporti Party geht gleich los. Wir reden mit Lars, Lasso und Simon gleich los. Brickporti Party geht gleich los. Wir reden mit Lars, Lasso und Simon gleich los.
Willkommen zu einer neuen Folge von brickport.de, dem Podcast rund um Klemmbausteine, kreative Bauideen und die Menschen hinter den spannendsten Projekten der Szene. Heute geht es allerdings nicht nur um Modelle, Sets oder Bautechniken. Heute geht es um ein Projekt, bei dem Klemmbausteine eine viel größere Rolle spielen als Werkzeug für Gemeinschaft, Kreativität und Inklusion. Unser heutiger Gast steht hinter der Klemmfestung, einem besonderen Ort, an dem Klemmbausteine Menschen zusammenbringen. Dort wird nicht nur gebaut, sondern auch Begegnung geschaffen für Kinder, Familien und insbesondere neurodivergente Kinder, die hier Raum zum Entdecken, Austauschen und einfach zum Sein bekommen. Die Klemmfestung verbindet Laden, Community und Projektarbeit auf eine Weise, die zeigt, dass Klemmbausteine mehr sein können als nur Hobby, nämlich eine Brücke zwischen Menschen. Darüber sprechen wir heute mit Anke und Sascha von der Klemmfestung. Hallo, ihr beiden.
Hi.
Hi, hallo.
Und natürlich bin ich heute nicht alleine. Wie soll es auch anders sein? An meiner digitalen Seite sitzt heute der Simon. Hi, Simon.
Hallo, Lars.
Ja, wir haben uns heute zusammengetroffen und reden über ein wichtiges und anderes Thema, mit denen wir natürlich auch die Klemmbausteine verbinden können. Bevor wir natürlich starten, wollen die Hörer da draußen erstmal ein bisschen wissen, wer ist denn die Anke, wer ist der Sascha? Und fangen wir einfach beim Ersten an. Wie habt ihr euch beide eigentlich kennengelernt?
Ja, das war eine ganz witzige Geschichte. Und zwar war ich unterwegs, damals noch in jungen Jahren, auf einer Internetplattform und habe eigentlich nur mich mit Freunden connected. Und wie es die Bestimmung so wollte, war an dem Tag auch der gute Sascha im Umkreis. Und ja, dann habe ich mir sein Profil angeschaut und er hat da so nett reingelächelt ins Bild. Dachte ich, ach, das ist aber netter. Und bin dann wieder raus, weil ich gedacht habe, so ein netter, der kann schon vergeben sein. Und ein paar Tage später hat er mir dann geschrieben, Profil schleichen und dann nicht mal einen Gruß hinterlassen. Das geht überhaupt nicht. Und dann hat er mich tatsächlich schon mehr oder weniger gecatcht. Und dann, ja, haben wir
das hört sich fast nach StudiVZ oder
genau.
So.
Ja, genau. Genau,
und ja, dann bekannt, noch.
Ging relativ schnell, dann haben wir geschrieben, dann haben wir telefoniert, uns das erste Mal getroffen. Die Begegnung war dann genauso lustig. Ich bin ihm erstmal direkt in die Arme gefallen, weil ich so groß tollpatschig bin. Und heute nach der langen Zeit sitzen wir immer noch hier und fühlen uns wie am ersten Tag.
Sascha.
Ja, was vielleicht auch ganz interessant ist, also es war übrigens Quick, ich weiß nicht, ob ich das noch was sagt, also die auch sowas wie StudiVZ damals gewesen, Quick, interessante Seite. Und das Kuriose an der Geschichte ist ja tatsächlich, dass Quick eigentlich so eine Umkreissuche gehabt hat. Und diese Umkreissuche, ich hatte den Umkreis, ich glaube, auf 20 Kilometer oder sowas gestellt damals, um dann auch dementsprechend Personen zu finden, die bei mir im Umkreis sind. Und ich habe tatsächlich damals über 100 Kilometer weggewohnt von dem Ort, wo Anke gewohnt hat. Und deswegen hätte man sich eigentlich gar nicht finden können. Es hat aber trotzdem funktioniert und das ist ja schon ein bisschen Bestimmung gewesen, würde ich sagen.
Na, das hört sich ganz danach an, ne? Also Quick nennt man das. Also ich glaube, Quick sagt mir nichts mehr, solange das nicht Quickies sind, aber das wären dann unsere kleinen Baustein-Quickies. Ja, bevor wir in das Thema einsteigen, Klemmbausteine, wie seid ihr beide, natürlich gibt es auch bei euch sicherlich die Dark Ages, wir hatten auch schon einige Gäste, die sind gar nicht in die Dark Ages gekommen. Wie war das bei euch? Wie habt ihr euch wieder mit dem Klemmbaustein-Virus infiziert?
Ja, bei den Klemmbausteinen ist es eigentlich so gewesen. Also ich bin so ein typischer Bauer erste Stunde. In meiner Jugendzeit gab es dann diese klassische Kiste unterm Bett bei meiner Oma, die ich dann in jeden Ferien rausgeholt habe und dann wieder kreativ ein bisschen rumgebastelt habe. Raumschiffe habe ich damals viel gebastelt. Also gerade diese Astronauten und sowas war immer schon mein Ding. Und irgendwann kommt so ein Blödsinn wie Arbeit und sowas und dann hat man irgendwie keine Zeit mehr dafür. Und dann ist das Thema natürlich irgendwie erstmal vom Tisch gewesen. Und die Klemmbausteine zurück kamen dann tatsächlich wieder durch unseren Sohnemann, gerade weil er Autist ist und er brutale Probleme mit der Feinmotorik hat, haben wir ihm einfach mal ganz, eigentlich völlig kontrovers, ihm ein Klemmbaustein-Set hingelegt und haben gesagt, hey komm, probier doch einfach mal das zusammenzubauen, vielleicht funktioniert es ja, ich bin da, wenn du Hilfe brauchst. Und er hat dann angefangen und klar, er hat Schwierigkeiten gehabt, aber es hat dann irgendwie trotzdem funktioniert und dann hat es mich irgendwie auch wieder so ein bisschen gepackt. Und dann wollte ich auch wieder was bauen und dann habe ich mir Sets geholt und auch wieder selber zusammengebaut, so ein bisschen die Leidenschaft dafür wieder entfacht worden und das war eigentlich so der Part, wie ich da wieder drauf gekommen bin und ja, Anke musste ja mitmachen, also die hat ja gar keine Wahl gehabt, ne? Wenn der Sohnemann und der Mann ja selber schon bauen fleißig und Sympathisanten sind, dann kann sie ja nicht sagen, nee, passt nicht.
Ja, Anke, wie war es dann in echt bei dir?
Ich persönlich baue eigentlich gar nicht, weil ich habe extrem zwei linke Hände dafür. Ich kriege schon die Krise, wenn ich nur zwei Steine aufeinander setzen muss. Aber ich bin dann diejenige, die alles vorsortiert und jeden Bauschritt schon vorbereitet, sodass die Jungs da im Akkord sozusagen ihre Sets aufbauen können.
Ja, wir haben jetzt schon ein wenig angeteasert und gehört, welche Rolle die Klemmbausteine bei euch im Leben gespielt haben. Aber gab es da vor dem Kind noch, wo ihr schon euch damit beschäftigt habt oder tatsächlich erst, als der Sohnemann da war?
Also ich habe tatsächlich schon ab und zu immer mal so ein Set in der Hand gehabt und habe mich ein bisschen damit befasst, aber es kam tatsächlich wirklich erst durch den Sohnemann. Also da ist es wirklich erst wieder so richtig, richtig stark geworden. Klar, man hat sich mal ein Set angeguckt und hat mal geguckt und daheim was aufs Regal zu stellen, aber es war eigentlich schon wie eingeschlafen nach der Kindheitszeit, muss man sagen.
Das, Simon, das kennst du ja nicht so wirklich, ne? So als Händler?
Jein. Also ich bin ja Händler jetzt erst seit kurzem und nicht schon die ganze Zeit. Und insofern war das bei mir natürlich, klar gab es auch Dark Ages, wobei ich einfach sehr früh eigene Kinder gekriegt habe. Und insofern waren die Dark Ages da auch dann deswegen ein bisschen kürzer.
Ja, da müssen wir natürlich nochmal zu sagen, die da draußen wissen das ja schon. Der Simon ist Klemmbausteinhändler, baut aber keine Klemmbausteine zu Hause.
Ja, der Lars hat einen Klemmbaustein-Podcast und baut keine. So.
Auch komisch, ne?
Ja.
Der sammelt Kartons.
Ja, Originalverpackung sozusagen.
Ja, also ja, die Zeit. Ich renne mich da immer raus mit der Zeit, aber gut. Irgendwann kam dann ja ein Moment, in dem das Thema Klemmbausteine für euch eine ganz neue Bedeutung bekommen hat. Euer Sohn, der Felix, der spielt ja eine ganz zentrale Rolle in der Geschichte der Klemmfestung. Bei mir steht jetzt, welche Rolle spielt Felix für die Entstehung der Klemmfestung? Und da bin ich mal gespannt, sowie auch die Zuhörer.
Felix ist ganz klar das Herzstück der Klemmfestung. Ohne Felix würde es die nicht geben. Er steckt in allem. Er steckt in den Räumen, weil er die Farbe ausgesucht hat. Er steckt im Logo, in jedem kleinsten Detail. Und auch generell in der Idee, überhaupt loszulaufen und was verändern zu müssen. Also er ist allgegenwärtig in allem.
Das ist schön. Das hast du wirklich schön gesagt. Das hört man so natürlich gerne. Anke und Sascha, wann habt ihr gemerkt, dass Klemmbausteine für Felix etwas Besonderes sind?
Besonders in dem Sinne, es hat ihm immer gefallen, aber er hat immer Angst gehabt, selber zu bauen, weil er eben aufgrund seiner Diagnostik sehr wenig Feinmotorik hatte. Und wir haben ihm dann aber wirklich Mut zugesprochen und ihn die Sets auch irgendwann selber aussuchen lassen, die ihn angesprochen haben. Und es wurde dann wirklich auch stetig besser. Ne? Also wir haben viele Therapieformen probiert, die alle überhaupt nicht geholfen haben bei seiner Feinmotorik. Aber das Klemmen hat geholfen.
Wenn wir jetzt bei dem Felix schon sind, viele da draußen können ja mit dieser Situation an sich oder auch mit dem Wort und mit der Diagnose nicht wirklich was anfangen. Was hat, vielleicht magst du kurz für den Zuhörern noch mehr erklären, was genau der Felix hat, was er für eine Diagnose hat und wie man damit so ein bisschen umgehen kann.
Also der Felix ist ein Autist mit ADHS-Diagnose. Und bei ihm ist eben eine sehr starke Ausprägung da, dass er die Konzentration überhaupt nicht halten konnte. Er konnte die Feinmotorik und auch die Grobmotorik tatsächlich auch anfangs überhaupt nicht. Also er konnte nicht mal einen Stift halten, ohne da schier zu verkrampfen. Und von den ganzen gesellschaftlichen Themen ganz abgesehen. Also diese Menschen tun sich sehr, sehr schwer damit, einfach mit, sag ich mal so, Smalltalk und Floskeln und Blickkontakt. Wir haben dann irgendwann probiert, Alternativen zu finden. Wie können wir ihm helfen? Wie können wir ihn da so ein bisschen durchschleusen? Anfangs tatsächlich, weil wir gedacht haben, wir wollen, dass er gesellschaftlich nicht so aneckt, weil er also wirklich von jeder Ecke nur Negatives zurückbekommen hat, weil die Leute einfach ihn nicht verstanden haben. Also er war als unerzogenes Kind mehr oder weniger immer wieder verurteilt worden und konnte überhaupt nichts dafür. Ja, und jetzt haben wir halt durch die Klemmfestung das komplette Gegenteil erreicht. Wir haben einfach gezeigt, er ist nicht unerzogen, sondern das ist halt die Diagnose und die Ausprägung, die immer wieder raussticht.
Ja, das heißt, der Felix und seine Diagnose, die war ja nicht einfach auf einmal da seit Geburt, sondern ihr habt wahrscheinlich, so wie du schon oder so wie wir eben gerade auch gehört haben, draußen die Leute spielt, der Gegenpart spielt immer eine große Rolle. Es wird geguckt, es wird gesagt, der ist nur nicht richtig erzogen, der ist einfach zu doll und das ist halt so ein typischer Junge. Wie seid ihr oder welchen Weg seid ihr gegangen, bis tatsächlich feststand oder wann habt ihr das erste Mal gemerkt, irgendwas stimmt da nicht?
Ja, also das erste Mal haben wir es gar nicht festgestellt. Das ist eigentlich das Schlimme. Der Kindergarten hat uns damals das erste Mal darauf hingewiesen, dass mit dem Jungen irgendwas nicht passt und dass wir mal in irgendeiner Art und Weise das kontrollieren sollen. Und wir haben das eigentlich so gehandhabt, wie das wahrscheinlich alle Eltern handhaben würden, haben erstmal gesagt, das kann nicht sein, mit unserem Sohn ist alles in Ordnung. Also erstmal so ein bisschen in die Abwehrhaltung gegangen. Mhm. Und dann aber gab es im Kindergarten so viele gesellschaftliche Probleme mit anderen Kindern und auch mit den Eltern, dass wir was machen mussten. Und uns wurde dann empfohlen, Termin im SPZ in Tübingen, also ein spezielles Zentrum für Kinder mit seelischen Erkrankungen, um da eine Testung zu machen. Mhm. Und da haben wir dann dementsprechend eine Testung gemacht und sind da aber eigentlich im Endeffekt erstmal nur negativ rausgegangen, weil es wurde uns eigentlich erstmal gar nichts gesagt. Weil erstens mal haben die sich leider nicht so viel Zeit genommen dort im SPZ und die haben halt nur eine Momentaufnahme genommen. Und ich sag mal so, die Kinder sind jeden Tag verschieden und die haben gute Tage und haben schlechte Tage und dann hat man das teilweise auch erstmal gar nicht so gesehen im ersten Moment. Und dann sind wir weiter auf die Suche gegangen, weil wir dann irgendwann auch akzeptiert haben, okay, irgendwas passt tatsächlich nicht. Er hat massive Probleme und er muss irgendwie unterstützt werden. Und dann haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt und haben dann tatsächlich jemanden gefunden, der uns eine Diagnose gestellt hat dafür. Ja, also wir...
Nach 9 Jahren.
Ja, nach 9 Jahren haben wir dann, war ein sehr, sehr langer Prozess auf jeden Fall. Aber wir haben dann jemanden gefunden, der uns dann die Diagnose gegeben hat und auch das Kind verstanden hat, so wie es ist. Und dann konnten wir im Endeffekt auch erst weiterarbeiten mit allem.
Also 9 Jahre ist wirklich eine lange Zeit. Man kann sich schon da draußen vorstellen, ich als Papa von 2 Kindern kann mir das natürlich auch unendlich grausam diesen Weg vorstellen. Man ist ja nicht nur an einer Stelle, man redet ja nicht nur mit einem Arzt. Teilweise denkt man sich dann, fässt man sich selber am Kopf und sagt, Mensch, irgendwas, stimmt das überhaupt? Wer macht mir da jetzt was vor? Was muss ich tun? Wer kann mir helfen? Das ist ja immer die ganz große Frage, weil sich dann auch manche Leute dahinstellen, ja komm, wir machen das so und ist das über so gut? Da gibt es ja verschiedene Ansätze von Therapien. Der eine fängt das so an, der andere geht da ins Detail. Manchmal denke ich, dass die jungen Ärzte sich noch mehr damit auseinandersetzen, so frische Ärzte als ältere Ärzte. Das ist auch mal ganz personenabhängig, denke ich. Was hat sich für euch als Eltern tatsächlich dadurch verändert? Wahrscheinlich eine Menge.
Absolut. Also wir haben einfach geschafft, ein Kind wieder in den Alltag so zu integrieren, was keine Angst mehr hat. Er hat, also wir waren wirklich an einem Punkt, wo das Kind gesagt hat, ich werde nicht geliebt von allen, alles mache ich falsch und warum bin ich überhaupt noch hier im Leben? Und wenn dir dein Kind mit 9 Jahren irgendwann sagt, ich könnte genauso gut morgen tot umfallen, es würde gar nicht auffallen, dann macht das extrem viel mit einem. Und durch den Verein und den ganzen Kampf nach außen zu zeigen, hey, dieses Kind ist absolut in Ordnung, so wie es ist und es ist ein toller Junge und er hat so viele wahnsinnig schöne Facetten. Klar gibt es schlechte Tage mit Meltdowns, mit Anecken in der Gesellschaft, mit keine Ahnung was, aber man sieht ihn mittlerweile anders, weil wir einfach dafür so lange gekämpft haben, dass die Leute wissen, okay, ne, das ist der Felix und das ist jetzt nicht mutwillig oder böswillig, sondern das ist jetzt einfach, ihm ist es zu viel, sei es eine Reizüberflutung oder sei es, er hat einen ultra schlechten Tag gehabt und man geht einfach anders mit ihm um und das schafft einfach bei ihm Ruhe und wenn er ruhig und glücklich ist, dann können wir es auch endlich sein.
Kannst du oder könnt ihr für mich mal so ein bisschen schildern, weil ich bin, muss ich einfach zugeben, was das ganze Thema betrifft, natürlich ein bisschen sensibilisiert, weil ich jetzt wusste, was Thema der Sendung ist, auch sensibilisiert, weil man natürlich viel hört und mitkriegt und so, aber es fällt mir total schwer, mir vorzustellen und ich kann mir vorstellen, dass das den ein oder anderen, der zuhört, auch so geht, was so die Probleme tatsächlich im Alltag sind. Also wenn du zum Beispiel sagst, Meltdown, ich habe jetzt eine Fantasie, was das heißen könnte, aber vielleicht um so ein bisschen konkreter zu machen, also wenn ihr mögt, ihr sprecht ja über euren Sohn und ihr öffnet euch einfach so weit, wie weit ihr wollt oder wie weit er es auch vielleicht wollen würde, dass ihr über ihn redet, keine Ahnung, ihr seid sehr offen, ich gehe davon aus, dass das alles völlig fein ist, auch für ihn, aber dass man so eine Vorstellung kriegt, was das tatsächlich heißt, so ein Alltag mit einem Kind, das diese Diagnosen hat.
Also erstmal kurz vorweg, Felix ist da absolut mit fein, weil er einfach weiß, dass wir uns für seine Diagnose einsetzen und einfach auch da einen Schritt gehen wollen, um diesen Kindern gesellschaftlich einfach die Türen einzurennen und das machen wir. Und um das einfach kurz zu erläutern, wie so ein Alltag ist, also wenn du als Papa dein Kind frühs fertig machst, dann brauchst du vielleicht zum Anziehen, keine Ahnung, 10 Minuten. Maximal.
Das sagt man nicht bei Mädels.
Wir brauchen 1,5 Stunden.
Das könnte ich bei unserem Mädel auch so unterschreiben. Aber ich weiß, was du meinst.
Ja, also da fängt es tatsächlich schon an. So jeder kleine Übergang von einem Step zum anderen ist eine große Hürde. Und wir haben früher ihn tatsächlich 2,5 Stunden bis 3 Stunden vor Kindi und Schule wecken müssen, damit wir es geschafft haben, rechtzeitig fertig zu werden. Wir haben es jetzt heute schon runter reduziert und brauchen tatsächlich dann wirklich nur noch diese 1,5 Stunden, aber es ist allein da schon ein Kampf. Und so zieht sich das einfach weiter. Also kleinste Sachen wie, okay, komm, wir gehen jetzt. Dieses, komm, wir gehen jetzt, könnten wir nie mit ihm tun, sondern wir müssen ihn vorbereiten darauf. Wir müssen sagen, so Felix, jetzt noch 15 Minuten, jetzt noch 5 Minuten. Und wenn ich dann sage, so jetzt gehen wir, dann hat er einfach genug Vorlauf gehabt für sich, um zu sagen, okay, wir können jetzt anfangen. Ne?
Mhm.
Aber das sind alles Abläufe, die man einfach trainiert hat, die man geübt hat. wir haben auch, um es vielleicht lustig und salopp zu sagen, ein Jahr gebraucht, diesem Kind beizubringen, wenn du von unserer Etage zu Oma und Opa runterläufst, musst du deine Hausschuhe anziehen. Dann sagt er, aber warum? Ich muss sie doch dann da unten eh wieder ausziehen. Ja, ist so. Hat er nicht verstanden, war für ihn total unlogisch. Für uns ist es normal, sag ich mal. Ja. Aber er hat zum Beispiel nicht akzeptieren wollen, so, da muss ich sie jetzt ausziehen, da muss ich sie da anziehen, es macht überhaupt keinen Sinn, lasse ich gleich weg. Ja. Und das sind nur kleine Sachen. Mhm. Also es geht ja noch viel mehr weiter. Du kannst mit dem Jungen nicht einfach in den Schuhladen gehen und ein paar Schuhe kaufen oder, weiß ich nicht, auch normales Einkaufen, wenn man sagt, hey, komm, ich hole dich nach der Schule und wir gehen noch, keine Ahnung, Brot, Müsli oder sowas holen. Keine Chance, ich kriege ihn da nicht rein. Der hätte ständig nur diese Reizüberflutung von Geräuschen, Lichtern, Gerüchen, Menschen, die vielleicht dann noch anecken an ihn und alleine dieses ihn anfassen oder ihn berühren, ist für ihn ganz schrecklich. Er möchte das nicht. Also es ist für uns Eltern schon mal eine Wohltat, wenn er so einen ganz kurzen Fluchtumarmer macht, aber das war's dann auch wieder. Und das sind Sachen, das muss man verstehen und akzeptieren. Und dann kannst du auch damit umgehen und dann schätzt du das auch ganz anders.
Ja, wow. Also ich muss meinen imaginären Hut vor euch ziehen, weil Respekt einfach für diese Herausforderung, die ihr quasi angenommen habt. Ich meine, was bleibt euch übrig? Natürlich macht man das, weil es das eigene Kind ist, das ist völlig klar. Wahrscheinlich kann der Lars unterschreiben, jeder, der Kinder hat, ich meine, jedes Kind bringt seine eigenen Besonderheiten mit, aber wenn die Besonderheiten dann so extrem sind, ist das natürlich eine Aufgabe, die also ja sehr viel Kraft und Energie erfordert. Wahnsinn.
Absolut, und genau das ist auch das, wenn die Eltern hier bei uns in den Verein reinkommen, die sind einfach fertig. Die sind völlig kaputt, weil die kämpfen ja nicht nur jeden Tag diesen Kampf mit ihrem Kind, dass dieses Kind einfach ja rechtzeitig fertig wird oder gewisse schulische Anforderungen einfach auf die Reihe kriegt, sondern du musst auch gegen die Gesellschaft kämpfen. Mhm. Du musst damit leben, dass andere Leute dich angucken und sagen, boah, was ist denn das für ein Rotzlöffel oder der braucht einfach nur mal eine starke Hand. Das sind so Standardsprüche, die wir tatsächlich kriegen oder ach, das ist doch alles eine Modekrankheit. Wenn du den richtig erziehen würdest, dann würde es schon laufen.
Mhm.
Mhm. Und das ist eigentlich das Schlimmste. Denn mit den Anwandlungen deines Kindes klarzukommen und da einfach einen Weg zu finden, das schaffst du als Eltern, glaube ich, ganz gut, weil du liebst ja dein Kind. Aber dieser Druck von außen, das ist das Kriminelle. Und das macht dich echt fertig. Und viele Eltern verzweifeln und gehen dann tatsächlich auch gar nicht mehr raus mit ihren Kindern. Also wir haben auch lange gebraucht, um, sag ich mal, einen Kampfspielplatz anzunehmen. Alle Kinder freuen sich eigentlich so, hey, komm, wir gehen auf ein Spieli nach der Schule. Ne? Eltern freuen sich, klasse, Kind ist ausgepowert. Für uns ist das ein Kampf. Weil du musst jedes Mal auf der Hut sein, wo könnt ihr jetzt anecken, wo gibt es dann vielleicht auch noch ganz schlimm irgendwelche Helikoptereltern, die dann sagen, boah, dein Kind hat aber das und das und das. Und das löst einfach in dem Jungen wieder was aus. Na, weil die Leute ihn nicht verstehen.
Ja, absolut. Also ich kann das, ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, weil als Vater von 4 Kindern, da war auch die ein oder andere Baustelle und der ein oder andere Moment, ja, also ich verstehe es sehr, sehr gut, auch wenn es vielleicht andere Themen bei uns waren, als es jetzt bei euch sind, aber ja, und was natürlich wirklich, also da gebe ich dir auch absolut recht und ich hoffe, dass viele Gespräche und viel rausgehen an die Öffentlichkeit da hilft, dass einfach, ja, wie du es hast du eigentlich sehr schön gesagt, man kriegt es selber für sich relativ gut hin, aber man kann sich als Familie ja auch nicht komplett von der Außenwelt isolieren und sagen, so, hier sind wir und alles außenrum ist egal. Das funktioniert leider im Alltag auch nicht.
Ja, also Simon, ich stelle mir das echt schlimm vor. Also wie Anke schon sagte, die Eltern, die zu euch kommen, Also wenn man mal so überlegt, wie Anke schon gesagt hat, das mit einem eigenen Kind, das kriegt man irgendwie hin. Ne? Das ist halt Familie, ist Mama, Papa, Kind. Aber die Gesellschaft, also ich habe ja auch nur zwei Kinder und zwei Mädels und die sind auch mal öfter zickig und da wird man auch mal von Oma A und B angeguckt und oh Mensch, nicht erzogen und also wir waren früher nicht so laut. Und also dass die Eltern kaputt bei euch ankommen, das kann ich gut nachvollziehen, weil das ist ja einfach nur noch Dauerstress, was die Eltern da tatsächlich jeden Tag auf sich nehmen. Und ja, das ist schon, also ich werde meiner Frau morgen sagen, also wir haben keine Probleme, diese paar Zickereien, die nehme ich gerne im Kauf, als das, was Eltern damit machen müssen. Also das ist also echt Hut ab, was ihr da leistet bei dem Felix. Also super, echt Wahnsinn.
Danke.
Vielen Dank, ja.
Ja, um nochmal den Bogen ein bisschen zu den Klemmbausteinen zurückzuspannen. Sascha, du hast gesagt, du hast ihm irgendwann die Klemmbausteine vorgesetzt und irgendwie aus irgendeinem Grund hat es funktioniert. Was glaubt ihr, was fasziniert Menschen mit, egal ob es ADHS oder Autismus oder die Kombination oder was auch immer ist, was fasziniert die besonders am Bauen mit Klemmbausteinen?
Naja, also ich glaub's nicht nur, ich bin sogar ziemlich überzeugt davon, dass die Faszination eigentlich gerade das ist, ein Projekt anzufangen und dann das Ergebnis zum Schluss zu sehen. Also wenn man fertig ist und dann das fertige Set dann sozusagen vor sich stehen hat und dann stolz darauf ist, das gebaut zu haben. Und gerade bei den Kindern, sage ich mal, bei den autistischen ADHS-Kindern und sowas, da ist das Erfolgserlebnis nochmal viel, viel stärker und das ist viel, viel mehr wert, sage ich mal, wie vielleicht für uns. Wenn ich jetzt ein Klemmbaustein-Set zusammenbaue, denke ich mir, gut, es ist halt fertig, ja, sieht schon gut aus, ja, ist schon toll, also hat schon Spaß gemacht, aber bei denen ist es einfach so, bei denen ist es wie so ein, ja, es gibt denen einfach so einen Kick, dass sie sagen, okay, wow, klasse, Mann, ich habe es geschafft und ich bin richtig stolz drauf und genau das ist wichtig. Ich glaube, das ist das, was wir auch versuchen, damit zu fördern mit den Klemmbausteinen, dass die einfach ein super Gefühl haben, dass sie ein Projekt abgeschlossen haben, dass sie während dem Bauen die Konzentration, den Fokus einfach haben, wo sonst der Fokus leicht abgelenkt ist, sage ich jetzt mal. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch die Verbindung und auch die Faszination, ja, daran.
Kann ich mir gut vorstellen. Diese Konzentration und die Aufmerksamkeit, also dieser Fokus beim Bauen, ist das dann wirklich so dieses, ja, ich habe jetzt dieses Projekt und das ist auch irgendwie überschaubar, dieses Projekt, oder was ist es? Weil man könnte sich ja auch auf, keine Ahnung, was anderes konzentrieren oder den Fokus woanders haben. Das ist ja doch irgendwie dann was Spezielles, dass es da auf einmal gelingt, wo es sonst vielleicht nicht so gut gelingt. Kannst du das noch ein bisschen eingrenzen, was das sein könnte?
Also ich denke natürlich, dass es auch, wie am Anfang, wie wir es schon gesagt haben, es muss natürlich auch zum Thema passen. Also das Set an sich muss natürlich auch zu einem passen. Also unser Sohnemann zum Beispiel steht total auf das Minecraft-Zeug von Lego. Der ist total fasziniert von. Und da ist natürlich eine gewisse Verbindung, weil er spielt dann auch in der Switch das Minecraft. Und da ist dann natürlich klar, wenn er dann was selber zusammenbauen kann, was er ja eigentlich im Spiel auch macht, also virtuell sozusagen. Aber das kann er dann mit den eigenen Händen machen. Und das große Ganze dann im Endeffekt einfach, dass man dann vom Set raussuchen, die Faszination, die Interesse, dann die Konzentration, den Bogen bis zum Endergebnis dann. Und wenn es auch mal nicht knappt, also sage ich mal, wenn man es nicht komplett abschließt, dann weiß man, okay, man ist bei einem bestimmten Punkt und macht vielleicht am nächsten Tag wieder weiter. Man setzt sich ein Ziel. Also ich finde es ganz gut, wenn es auch schön abgepackt ist, so Bauschritt 1, 2, 3, 4. Und dann sagt man, hey, man hat ja zum Beispiel den vierten Bauschritt abgeschlossen. Ich kann jetzt einfach nicht mehr, weil das Konzentrationslevel ist einfach nicht mehr da. Ist kein Problem. Ich habe trotzdem ein Erfolgserlebnis, weil ich habe ja meinen Bauschritt 4 abgeschlossen. Und jetzt mache ich einfach morgen mit 5, 6 und 7 weiter und dann ist alles fein.
Das heißt, hat das Ganze auch irgendwie eine Auswirkung auf so Stress, also so Stressreduktion und innere Ruhe und sowas? Also merkst du da, dass da...
Also was auf jeden Fall sinnvoll ist für die Kinder, ist ja, dass es komplett strukturiert ist. Sie sind nicht teilweise auf die Hilfe von außen angewiesen, weil es steht ja klar dran Und zwar nicht nur so, dass sie jetzt lesen müssen, was natürlich wieder super anstrengend wäre, sondern es ist verbildlicht.
Mhm.
Ja? Und dann natürlich auch dieses Gesamtkonzept. Also es ist was, wo sie sich dran orientieren können. Und Kinder in dem Neurodivergenzspektrum brauchen das. Die brauchen ja Strukturen, Anleitungen, was kommt wann und wie. Mhm. Und wenn man das mal verstanden hat, dann versteht man auch, warum gerade dieses Bauen nach Anleitung auch gut tut. Klar bauen die auch natürlich frei, kreativ gibt's auch. Aber viele kommen erst rein in dieses Bauen durch diese Struktur.
Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob das einen Unterschied macht, ob die Kinder dann nach Anleitung bauen oder ob sie frei bauen. Also vielleicht konkret der Felix,
also
ich weiß nicht.
Also meistens, ja. Ja. Also beim Felix war es tatsächlich so, er kann sowohl als auch. Und wir sind tatsächlich mit ihm an einem Punkt, wo wir sagen, es gibt Therapiebausteinsets für ihn. Die baut er exakt nach Anleitung auf, um eben gerade die Feinmotorik mhm. weiter zu trainieren, um die Konzentrationsfähigkeit weiter auszubauen. Er ist aber auch jemand, der gerne kreativ baut. Und das sind dann auch so seine Spielsets. Also er hat für sich einfach schon das verinnerlicht, das ist jetzt, ich übe, um besser zu werden. Und das ist, ich spiele mhm. jetzt.
Spielen ist dann auch Spielen, also im Sinne von frei bauen? Oder ist Spielen auch wirklich, also so dieses Rollenspiel mit den kleinen Figürchen, dann richtig spielen?
Nein, Rollenspiele ja. macht er nicht. Dadurch, dass er sich ja schon im normalen Leben nicht wirklich so in andere versetzen kann, also er ja. nimmt es schon wahr, aber er kann sich nicht rein empfinden, spielt er keine Rollenspiele. Er verkleidet sich auch nicht oder sonst was, das ist alles überhaupt gar nichts für ihn, weil ja. das ist unlogisch, warum sollte er das tun? Ne? Er ist dann wirklich jemand, er baut lieber, weiß ich nicht, ein Auto auf oder ein Düsenjet oder was ihm auch Spaß macht, sind irgendwelche Roboter, weil er mit denen einfach in seinen Gedanken was ja, weiterentwickelt. Also er will ja tatsächlich Robotertechniker werden und das weiß er auch schon, seitdem er wirklich, ja, sag ich mal, reden kann. Und das trainiert er damit. Also er baut jetzt schon an Dingen, die für ihn einfach einen Fokus haben auf das, was er später machen möchte.
Ja. Kommen wir mal zu Klemmbausteinen im Alltag und in der Förderung, wie wir es schon so ein bisschen gehört haben. Ihr habt die Klemmbausteine, wenn ich das richtig verstanden habe, in die Therapie mit eingebaut. Aber habt ihr das tatsächlich schon mal anders gehört oder gesehen oder in einer anderen Therapie davon gehört, ob da Klemmbausteine oder auch aus pädagogischer Förderung tatsächlich eingesetzt werden, außer jetzt ihr zu Hause?
Also wir haben es tatsächlich vorher noch gar nicht gehört. Das Einzige, was wir mal mitgekriegt haben, ist eine ganz lustige Geschichte aus dem Kindergarten von Felix. Er hatte damals schon mit Klemmbausteinen gespielt und er hatte dann einen Turm gebaut. Ja, und bei dem Turm war es so, er hat ihn halt aufeinander gebaut, so wie er gedacht hatte. Und dann ist jemand vorbeigekommen und hat ihn einfach umgeschmissen. Und er hat sich natürlich aufgeregt. Gut, warum schmeißt du meinen Turm um? Aber andererseits hat er sich auch gesagt, okay, jetzt überlege ich mal, der Turm ist zwar umgefallen, aber dann habe ich ja irgendwas falsch gemacht, dann muss ich ihn anders bauen. Am nächsten Tag hat er sich hingesetzt und hat den Turm stabiler gebaut. So, dann hat ein Wiederkind versucht, es umzuschmeißen, hat es wieder geschafft. Gut, okay, Felix hat sich hingesetzt, hat den Turm wieder stabiler gebaut. Das Spiel hat das so lange gemacht, bis das Ding nicht mehr umgefallen ist. Und dann haben wir irgendwie erkannt und gesehen, okay, das macht was mit dem Kind, der beschäftigt sich damit, also der beschäftigt sich auch mit der Baustruktur, also nicht ganz einfach nur, ich setze einen Stein auf den anderen, sondern das hat auch für ihn Hintergrund, eine gewisse Stabilität, also was vielleicht Stabilität im Turm ist, ist dann vielleicht auch eine Stabilität in der Familie und im eigenen Leben und so haben wir das eigentlich so ein bisschen assoziiert, sag ich mal.
Sag mal, wie können dann, sag ich mal, Eltern oder Lehrer Klemmbausteine sinnvoll im Alltag nutzen? Was würdet ihr den Eltern oder Lehrern als kleinen Tipp mitgeben?
Also tatsächlich, generell kann man das gar nicht so vereinheitlichen. Ich würde sagen, es kommt tatsächlich wirklich immer aufs Kind drauf an. Weil viele oder manche Kinder sind einfach auch, für die ist es einfach auch nichts. Und ich denke auch, dass man irgendwie nicht Kindern irgendwas aufzwängen sollte, wo sie keine Lust drauf haben, selbst wenn es vielleicht nur irgendeinen therapeutischen Zweck hat. Also es kommt wirklich auf jeden Fall extrem aufs Kind drauf an. Und dann muss man, ja, ich sag mal, die richtigen Dinge nutzen, also das Kind richtig lesen, sage ich jetzt mal. Auf was interessiert das Kind? Passt es überhaupt zu mir? Vielleicht möchte es was anderes machen. Also Empfehlung würde ich persönlich da selber nicht aussprechen.
Also wie wir jetzt gehört haben, hätte ich wahrscheinlich auch so gesehen. Also funktioniert nicht bei allen Kindern. Also da gibt es sicherlich dann halt auch bei jedem Kind eine gewisse Grenze.
Definitiv, ja. Aber wenn man es nicht versucht, kann man es nicht wissen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also bei uns ist noch kein Kind hier ohne Set rausgegangen und war glücklich danach. Also
so soll es ja sein, so soll es sein. Und genau aus diesen Erfahrungen heraus ist dann ja irgendwann ein ganz besonderes Projekt entstanden, was wir ja am Anfang und mittendrin ja schon ganz oft gehört haben, und zwar die Klemmfestung.
Ja, und da muss ich als Händler, der eben auch einen Klemmbausteinladen hat, gleich wieder übernehmen. ihr habt ja nicht nur einfach einen Laden eröffnet, sondern das ist mehr. Das ist ein Ort, der Laden-Community und auch euren Verein verbindet. Mögt ihr das einmal kurz vorstellen? Was genau ist die Klemmfestung?
Ja, also wir würden es tatsächlich in zwei Parts vorstellen. Das machen wir nicht immer so. Mhm. Einerseits würden wir den Laden an sich mal vorstellen.
Reden wir zuerst mal über den Laden, dann übernimmt der Lars wieder.
Also vom Laden her, das ist, sage ich mal, so ein bisschen mein Herzensprojekt, was ich hier bei uns im Keller, im eigenen Keller so ein bisschen auf die Beine gestellt habe. Also da ich ja dann irgendwann durch den Felix auch so eine gewisse Interesse wieder an den Klemmbausteinen gefunden habe und wir hier unten bei uns im Gebäude eigentlich theoretisch eine gewerbliche Vermietung gehabt hätten, haben wir gesagt, okay, hey, jetzt haben wir eine Idee. Mit den Kindern, mit den Klemmbausteinsets, das funktioniert total gut. Lass uns doch einfach einen Laden machen. Klar, natürlich, das hört sich jetzt erstmal total komisch an. Das ist es vielleicht auch gewesen. Und viele Leute waren auch sehr, sehr skeptisch bei dem Thema. Wir haben gesagt, wir probieren es einfach mal. Wir ziehen es einfach mal durch. Und dann haben wir diesen Laden hier gemacht. Und für mich war der Fokus immer, wenn ich einen Laden mache, dann möchte ich Leute da haben. Also ich möchte nicht irgendein Online-Händler sein, der überhaupt keinen Kontakt zu seinen Kunden hat, sondern ich möchte mit den Leuten reden. Ich möchte mit den Leuten über die Sachen reden, was sie vielleicht gut finden, was sie schlecht finden. Und was für mich immer wichtig war der gewisse Präsentationsfaktor. Also ich möchte nicht Set für Set nebeneinander stehen haben und man sieht nichts. Man soll einfach ein gewisses Einkaufserlebnis haben. Und so habe ich das hier im Endeffekt auch aufgebaut. Also sehr, sehr breite Gänge, viele Sets teilweise tatsächlich nur einmal da, aber dafür trotzdem jetzt mittlerweile über 600 verschiedene Sets auf 12 verschiedene Hersteller, auf 120 Quadratmeter Einkaufsfläche. Wir bieten Getränke an, wir bieten Sanitäranlagen an, wir bieten Rückzugsorte an, wo Kinder hingehen können zum Bauen und die Sets hier aufbauen. Wir haben eine große Vitrine mit Schaukästen, ein sehr großes Lager, Ausstellungsstücke ohne Ende. Und wir wollen einfach, dass die Leute, wenn sie hier reinkommen, dass sie einfach rundum zufrieden sind und einfach auch gerne wiederkommen. Das ist so der Hintergrund vom Laden, sage ich mal.
Das kann ich total gut verstehen. Da sprichst du mir quasi aus dem Herzen, weil es bei mir das Gleiche ist. Wenn auch die Voraussetzungen andere sind. Ich habe jetzt gerade zum einen habe ich gestaunt, als du gesagt hast, 120 Quadratmeter, das wäre für mich ein Traum, weil ich irgendwie mit meinen knapp 40 Quadratmetern jetzt echt inzwischen richtig zu kämpfen habe, weil der Laden einfach zu klein ist. Ihr macht es aber nicht, also der Laden ist nicht, wenn ich es richtig gesehen habe, ist der ja nur in Anführungszeichen samstags geöffnet. Das heißt, der Laden ist nicht der Hauptberuf.
Genau, also unser Laden machen wir alles nebenher und auch die Vereinsarbeit, die dann später vorgestellt wird, machen wir auch alles nebenher.
Okay. Ein bisschen hast du es schon angedeutet. Es ist doch jetzt aber nicht so der klassische Spielzeug- oder Klemmbausteinladen. Wo sind da die Unterschiede? Für wen ist die Klemmfestung besonders gedacht?
Also die Klemmfestung ist für Menschen, die gerne ein entspanntes Einkaufen haben, die gerne mit anderen Menschen oder mit uns zum Beispiel reden möchten, sich austauschen wollen, nicht nur über Klemmbausteinsets, natürlich auch über die Themen, die dann der Verein behandelt, also gerade die Neurodivergenz. Mhm. Und dafür ist der Laden eigentlich gedacht, also wirklich um gemütliches Beisammensein, nicht um jeden Euro zu feilschen, auf jeden Euro zu gucken, weil das kann man auf jeder Online-Plattform machen, sondern einfach, ja, mit Herz dorthin gehen und einfach einen schönen Tag haben und selbst wenn man nichts gekauft hat, einfach mal ein schönes Erlebnis gehabt zu haben, vielleicht mal einen Kaffee zusammen zu trinken und sich einfach auszutauschen. Dafür ist der Laden da.
Ich habe jetzt mitgekriegt von immer mehr Läden, die zumindest bei uns in Heidelberg gibt es das, dass Läden dann spezielle Einkaufszeiten anbieten für Leute, die zum Beispiel eine ruhige Einkaufsumgebung brauchen. Da wird dann irgendwie die Musik ausgemacht, das Licht ein bisschen gedimmt. Das sind aber doch, würde ich mal sagen, das gibt's vielleicht dann an, keine Ahnung, viermal im Jahr oder so. Das ist natürlich, ersetzt natürlich nicht das tägliche Einkaufen. Gibt's dennoch so ein Tipp oder was würdet ihr jetzt jemandem mit auf den Weg geben, der sagt, ich habe irgendwie einen Laden, jetzt keinen Supermarkt oder so, aber wie kann man das Einkaufen tatsächlich angenehmer gestalten für spezielle Kinder, für neurodivergente Kinder oder so?
Also natürlich haben wir uns mit dem Thema auch schon beschäftigt, das liegt ja auf der Hand.
Ja.
Und wir haben ja unsere Öffnungszeiten samstags von 8 bis 15 Uhr. Allerdings bieten wir auch über unsere Online-Plattform Termine, die man ganz flexibel machen kann, die man buchen kann, wo man sozusagen den Laden nur für sich alleine hat. Also sprich, man kann einen Termin buchen, sage ich mal eine Stunde lang und zu dem Zeitpunkt sind wir unten, stehen beratend zur Seite, wenn irgendwelche Fragen aufkommen und die Kinder oder auch die Eltern können ganz entspannt dann so einkaufen, zu den Zeiten, wo sie möchten, natürlich, wenn es bei uns funktioniert, weil wir arbeiten ja selber auch noch unter der Woche, aber abends geht es im Regelfall immer. Und genau sowas sollte man anbieten, auch in anderen Läden, zumindest wenn es irgendwie möglich ist. Mhm. Klar geht es in riesengroßen Einkaufszentren nicht, aber wo es möglich ist, gerade um das zu erleichtern, auch für die Kinder, sei es zum Beispiel ein Schuhgeschäft, kann ich mir auch gut vorstellen. Wir hatten es anfangs mal von Schuhe einkaufen, das geht nicht so einfach. Gerade bei sowas könnte ich mir vorstellen, das wäre keine schlechte Idee, sowas könnte man machen.
Okay. Ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ich weiß nicht, ob man es so allgemein formulieren kann, aber vielleicht gibt es ja doch so, sage ich mal, eine Art Liste mit 3-4 Punkten. Jetzt, ich stehe in meinem Laden und merke irgendwie, Eltern kommen mit einem Kind rein, das in irgendeiner Form besonders ist. Gibt es irgendwas, was ich in dem Moment machen kann, um die Situation für die Eltern und für das Kind angenehmer zu machen? Oder ist es tatsächlich so verschieden, dass man es gar nicht allgemein sagen kann?
Also grundsätzlich ist es immer verschieden, weil jedes Kind ist irgendwo anders. Das habt ihr ja am Anfang auch schon gesagt. Mhm. Und jedes Kind ist in irgendeiner Art und Weise besonders und hat so seine Ticks. Aber grundsätzlich ist es erstmal wichtig, glaube ich, den Eltern einfach so ein bisschen Sicherheit zu geben. Und bei den Kindern ist es meistens so, wenn sie in ein Spielzeuggeschäft reingehen, dann gasen sie erstmal durch, wollen alles anfassen und wollen alles rausnehmen. Und das ist der erste Schritt, wo die Eltern sagen, nein, mach das nicht, lass das stehen. Und genau da ist gerade der Punkt, wo wir sagen, lass ihn doch machen. Lass ihn doch machen, lass ihn doch einfach mal alles in die Hand nehmen und lass ihn doch die Päckchen rausziehen, lass es sich angucken. Wenn die Preisschilder in der Gegend rumfliegen, ist es egal. Das kann man alles wieder hinlegen und einfach den Eltern ein bisschen Sicherheit geben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt, um den Eltern zu zeigen, okay, jetzt bin ich erstmal angekommen. Mhm. Mein Kind wird nicht verurteilt für irgendwas, was es macht. Und das ist, glaube ich, super, super wichtig. Und wenn man das schon geschafft hat, im ersten Zug, in den ersten 5 Minuten, dann hat man schon das Vertrauen so ein bisschen aufgebaut und dann wird das alles viel einfacher fürs Kind und auch für die Eltern.
Ah, jetzt bin ich sehr beruhigt, weil ich glaube, dann habe ich das doch instinktiv oder intuitiv, wie auch immer, bis jetzt ganz gut gemacht, weil es erlebe ich relativ oft, dass die Kinder an die Aussteller gehen. Ich meine, klar, das sind da und die Eltern sagen dann immer, oh je, pass auf, wenn irgendwas kaputt geht. Und ich sage immer, das sind Klemmbausteine, da kann nichts kaputt gehen. Das kann man ja alles wieder aufbauen.
Genau, das ist auch der richtige Ansatz. Ja, aber trotzdem muss man es den Eltern sagen.
Ja, ja,
ne? Natürlich. Das ist ja erstmal das
natürlich,
Wichtige.
Klar.
Weil sonst, wenn man nämlich nichts sagt, dann bleiben die Eltern in ihrer Haltung und sagen, nee, komm hierher, komm, ja, bleib bei mir, ja, bleib ja bei mir, bleib bei der Hand. Nee, du festest nicht an.
Mhm.
Und ja, so kann man einfach ein bisschen Sicherheit geben.
Ja.
Und dann haben die Kinder nämlich wieder den dauerhaften Negativdruck.
Ja, also es ist auf jeden Fall ein Unterschied zwischen einem Klemmbausteinladen oder einem Spielzeugladen und der Klemmfestung. Ne? Also das ist schon ein kleiner sicherer Hafen für Kinder und Eltern.
Ja,
so sieht's aus.
Ganz
das ist
bestimmt
auch genau unser Motto.
Ja, das klar, auf jeden Fall. Es ist toll. Wie reagieren denn Familien oder Kinder, wenn sie das erste Mal bei euch sind?
Also grundsätzlich reagieren sie eigentlich erstmal so, wie man das eigentlich auch erwarten würde. Also manche sind schon reingekommen und haben gefragt, okay, wie läuft das jetzt hier eigentlich so? Sind einfach reingekommen mit ihren Kindern. Wie läuft das jetzt hier eigentlich so? Und das ist dann immer ganz spannend für uns, weil wir lassen erstmal den Kindern Freiraum und zeigen den Kindern eigentlich vom Prinzip her erstmal alles, hey, guckt euch das an, da hinten ist noch eine Murmelbahn, die ihr benutzen könnt, oder da hinten ist noch eine Zauberschublade, sagen wir immer, bei uns gibt es so eine Zauberschublade, wo die Kinder dann zum Schluss reingreifen dürfen und sich was rausnehmen dürfen. Und das ist so ein bisschen bei uns, so machen wir das eigentlich, gell?
Das heißt, wenn die kommen, wissen die immer, dass das ein, sage ich mal, besonderer Laden ist, oder haben die das teilweise gar nicht so auf dem Schirm? Oder merkt man das sofort, wenn man reinkommt?
Dadurch, dass wir nicht in der Innenstadt platziert sind, von der Lage her, muss man uns tatsächlich schon aktiv suchen. Also wir sind in einem relativ kleinen Ort und unser Laden befindet sich in einem Mehrfamilienhaus.
Das heißt,
wenn man da vorbei...
Okay.
Ja, wenn man da vorbeifährt, dann würde man vom Prinzip her eigentlich erstmal gar nicht wissen, dass sich dort 120 Quadratmeter Klemmbausteine befinden. Und genau so ist nämlich auch die Reaktion, wenn die Leute unten reinkommen, die dann meist immer sagen, okay, das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet.
Ja. Das heißt,
das ist ja auch das Schöne.
Ja. Das heißt, die typische Laufkundschaft habt ihr einfach nicht.
Die haben wir überhaupt nicht. Ja. Also die meisten Leute kommen schon mit... aktiv mit ihren Kindern kommen die schon zu uns, weil sie wissen, okay, dass wir was bieten, was, also ich würde mal sagen, sonst keiner bietet.
Ja.
In der Art und Weise. Ja, also es sind so ein spezielles. Manche kommen natürlich auch vorbei, also Klemmbaustein-Fans, die sich dann ein bisschen erkundigt haben, hey, was gibt's alles? Ich suche einen Fachhandel, wo ich mir mal was angucken möchte. So Leute haben wir auch immer.
Mhm.
Keine Frage. Aber es sind natürlich tatsächlich schon wirklich viele Eltern, wo so Kinder haben, auf jeden Fall.
Und
das
war dann auch
also,
über.
Wenn ich mir das vorstelle, also ich habe mich zwar hingesetzt, habe ein bisschen geschaut und gemacht, aber ich muss peinlich gestehen, also ich habe nicht geguckt, ob es sowas bei uns tatsächlich in Berlin auch gibt. Wenn nicht, sollte es das auf jeden Fall geben. Also das ist ja wahnsinnig tolle Idee. Natürlich kommt man da nicht als normaler Mensch drauf, sondern wenn man halt solche Kinder zu Hause hat, dann entstehen solche Projekte und solche tolle Ideen. Also finde ich wahnsinnig toll. Sollte es in jeder großen Stadt geben, so einen Anlaufpunkt, wo Kinder und Erwachsene verweilen können, sich austauschen können, einmal durchatmen können. Top. Also super Idee. Wirklich klasse.
Ja, leider gibt es halt nicht in jeder Stadt und die Leute müssen dann suchen. Das heißt, kommen die auch überregional zu euch? Also wie weit oder welche Entfernung nehmen die auf sich, um zu euch zu kommen? Was habt ihr so erlebt?
Also wir haben schon Kunden gehabt, die über 100 Kilometer weg gewohnt haben von uns, die zu uns gekommen sind, und wir haben auch schon eine Kundin gehabt, die war aber faktisch nur wegen Klemmbausteinen da, wegen dem Fachhandel, die ist aus der Schweiz gekommen.
Ach was.
Wow.
Ja.
Wow.
Also es sind wirklich schon viele, natürlich sind gerade im Bereich Verein und Kinder, die im Verein sind natürlich schon eher regional vertreten, weil das ist natürlich für die einfacher, dann ein bisschen, sag ich mal, um die Ecke oder nicht so weit zu fahren, um so einen Rückzugsort zu bekommen. Aber es gibt tatsächlich auch den einen oder anderen, der wirklich, sag ich mal, über 100 Kilometer entfernt wohnt und auch schon den Weg auf sich genommen hat und auch schon öfters da gewesen ist. Also es war keine einmalige Geschichte, sondern Stammkundschaft sozusagen. Ne?
Ja, krass.
Ja, klar, also ihr macht das anscheinend super richtig, ne? Denn wenn man sich irgendwo wohlfühlt, macht man auch gern mal ein paar Kilometer hinter sich. Sag mal, neben dem Laden gibt es ja auch den gemeinnützigen Verein. Wie organisiert ihr Laden und Verein gleichzeitig?
Naja, wir sind ja zwei Personen, da von dem her ist es ganz einfach. Der Sascha, der muss den Laden übernehmen und was ich relativ gut kann, ist quatschen und einfühlsam sein und deswegen schnapp ich mir meistens die Eltern und eher die Kinder. Ja, und dann sind die Eltern auch beruhigter, weil sie einfach wissen, okay, hier mein Kind ist jetzt gut aufgehoben, der Sascha, der guckt nach denen, der versorgt die mit Trinken, mit Essen, mit Spielen, mit Ablenkung, sodass die Eltern sich auch einfach mal öffnen können, ankommen können. Und meistens ist es so, ich habe auch eine kleine Ecke mit einer Couch, ganz gemütlich, bisschen abgetrennt, einen Teppich auf dem Boden. Einfach, dass man so wie so eine Art Wohnzimmergefühl kriegt, um die Eltern auch einfach, ja, ein bisschen über diese sensiblere Schiene zu kriegen. Und das dauert auch meistens gar nicht lang und dann ja geht's los und sie schütten einem das Herz aus, was ich total klasse finde, weil das doch sehr sensible Themen sind. Ich meine, die geben mir da einen Einblick in ihren persönlichen Lebensraum und das muss man sich auch rasch wieder trauen, ne? Weil, wie ich ja eingangs gesagt habe, die Gesellschaft, die macht uns schon enorm Druck und da brauchst du einfach, ja, einen guten Anlaufpartner, wo du sagst, okay, hier, dem geht's genauso und dann kann ich mich auch öffnen. Und genau, so handhaben wir das in der Regel.
Schön. Welche Rolle spielen bei euch denn tatsächlich Mitglieder und Ehrenamtliche?
Also im Prinzip ist es so, dass eigentlich alle, die beim Verein irgendwie da sind, auch Mitglieder sind oder spätestens nach dem ersten, zweiten Einsatz automatisch werden, weil sie einfach das Projekt super finden, unsere Vision dahinter. Und wie ihr gesagt habt, also unser Ziel ist natürlich auch zu wachsen. Also eigentlich gehört es wirklich so, überall gehört eigentlich so eine kleine Klemmfestung für die Eltern hin, für die Menschen, die vielleicht auch einfach erwachsen erst diagnostiziert werden. Also man kann ja nicht nur sagen, hey, es ist hier ein reines Thema für Kinder, sondern es ist ja auch ein Thema, was viele Erwachsene noch trifft, die dann im Nachgang denken, oh scheiße, hätte ich das eher gewusst, dass ich hier, weiß ich nicht, Autist bin oder so, dann hätte ich vielleicht ganz anders manche Dinge in Angriff genommen. Ne? Ja.
Ja, das hört sich nicht nur nach viel Arbeit an, sondern da muss ja organisiert werden. Und wenn es nur Flyer gedruckt sein, dann Plakate, dann Gespräche, irgendwelche Sachen, wo man zu euch hingehen kann. Das ist ja auch alles, macht man ja nicht einfach so oder es fliegt einem so zu. Wie finanziert sich das Projekt, die Klemmfestung bei euch?
Naja, die Klemmfestung finanziert sich eigentlich ganz einfach und da sind auch schon viele in Staunen geraten, wo wir das erzählt haben. Also der Laden hier unten, alle Verkäufe, alles, was da rausgeht, wird natürlich erstmal natürlich zur Kostendeckung von den laufenden Kosten, die hier entstehen natürlich in der Klemmfestung an sich, also Betriebskosten etc., was alles dazugehört. Alles aber, was drüber ist, über diesen Kostenfaktor, also sprich alles, was Gewinn ist, das landet 100% in den Verein. Und mit dem Geld im Verein organisieren wir wieder neue Veranstaltungen und machen Flyer und alles Mögliche. Also das ist vielleicht auch das, wo dann manche Leute sagen, wow, okay, das ist ja tatsächlich gar nicht schlecht. Also wir machen das sozusagen wirklich alles wirklich zur Liebe zu den Kindern, zu den Familien. Also für uns bleibt da nichts übrig. Wir machen das, weil wir es wollen.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Menge Arbeit ist. Draußen die Leute und auch wir selber, wir können uns ja überhaupt nicht ahnen, was ihr da so macht. Wenn ihr euch jetzt hinstellen würdet und einfach mal uns und den Zuhörern erklärt, wie muss man sich so von draußen eine Woche bei euch vorstellen, damit man mal sieht und hört, was macht man mit so einem Verein und vor allen Dingen, was muss man alles machen?
Ja, also zunächst einmal haben wir natürlich beide einen Vollzeitjob, stemmen aber zusätzlich noch mit dem Felix die Therapietermine. Dann, was wir noch gar nicht erzählt haben, wir sind ja ein Mehrgenerationshaus, also bei uns wohnt nicht nur dem Sascha seine Eltern, sondern auch seine Oma, die ebenfalls Pflegegrad hat. Das ist so der Alltag oder das Alltagsgeschäft und wenn dann der Kleine irgendwann im Bett ist, dann setzen wir uns hin, hirnen die Ideen, was können wir tun, was müssen müssen wir noch machen, wo müssen wir vielleicht noch einen Zeitungsartikel schreiben oder. Und ja, die Nächte sind lang und genau, der Schlaf ist kurz. Und es ist auch so, dass wir halt jeden Monat an einem Sonntag Veranstaltungen machen für diese Kinder oder mit diesen Kindern. Ich sag mal so im Zeitfaktor immer circa 4 Stunden. Und das hat wiederum auch Vorlaufzeit. Und samstags dann klar von 8 bis 15 Uhr immer der Laden. Meistens danach dann noch irgendwelche Elterngespräche, wo ich mir dann auch nochmal eine Stunde mit anderthalb Zeit nehme. Weil viele doch auch ja eher so das Einzelsetting benötigen. Also ja, viel, sage ich mal, reine private Zeit ist nicht. Aber jede Zeit, die wir nutzen für den Verein und für den Laden, ist einfach Zeit, die uns unglaublich viel Liebe zurückgibt. Und wir sehen halt auch einfach, dass dieser Kampf, den wir angetreten sind, nachdem unser Sohn damals gesagt hat, warum will ich hier eigentlich noch auf dieser Welt sein, der lohnt sich und den kämpfen wir.
Ja, und dann haben wir tatsächlich auch sonntagsabends mal Zeit, noch 2, 3 Serien auf Netflix zu gucken. Also es geht eigentlich schon ganz gut.
Also auch das geht.
Ja gut, ihr nehmt es mit Humor. Ihr nehmt es mit Humor, das finde ich sehr schön.
Ja, siehst du. Oder wie ich eben schon gesagt habe, oder dann setzen sich die beiden hin und nehmen Podcast auf.
Genau.
Wir haben gehört, was ihr so macht. Wir haben gehört, wie sich das ganze Projekt finanziert. Und jetzt natürlich die Gegenfrage von uns oder der Gegenpart, wie vielleicht auch andere da draußen schon fragen nach der Sendung, wie kann man euch denn unterstützen?
Also in erster Linie ist uns natürlich damit geholfen, weil man einfach ja jeden, den man irgendwie kennt, wo man denkt, boah, hey, ich glaube, die könnten Hilfe gebrauchen, einfach mal sagen, hey, meldet euch bei der Klemmfestung. Das ist hilfreich, weil unsere Aufgabe besteht natürlich darin, so viele wie möglich zu erreichen und zu sagen, hey, ihr seid nicht alleine, wir können euch unterstützen, sei es mit Anträgen, sei es mit gut zureden, mit Tipps und Tricks im Alltag, die vielleicht bei uns geholfen haben oder natürlich jetzt auch bei den anderen Vereinsmitgliedern. Also wir sind wirklich jeder auch für jeden da. Natürlich freut man sich auch über Spenden, weil jede Spende hilft uns natürlich auch, größere Projekte zu machen. Wir haben jetzt von letztem auf diesem Jahr eine relativ große Spende bekommen von einer ansässigen Firma, wo ich gesagt habe, boah, mega. Damit können wir jetzt zum Beispiel 3 Sonderprojekte dieses Jahr machen, nur für die Vereinskinder, die auch einfach Sicherheit diesen Kindern geben. Also wir haben einmal Überleben in der Natur, weil wir einfach festgestellt haben, in den letzten Jahren ist es so oft aufgekommen, dass gerade neurodivergente Kinder so einen Fight-or-Flight-Modus haben. Also entweder sie kämpfen und, weiß ich nicht, rasten aus in Sondersituationen oder sie laufen weg. Mhm. Und wenn sie weglaufen, kann sein, sie verirren sich. Und ja, so ein neurodivergentes Kind verängstigt irgendwo zu finden, ist gar nicht so einfach. Weil wenn die sich verstecken, dann richtig.
Ja.
Und da wollen wir einfach gegensteuern, dass sie es schaffen, da draußen auch wirklich klarzukommen im Ernstfall. Wir haben einen speziellen Erste-Hilfe-Kurs nur für diese Kinder entwickelt, wo wir sagen, damit können die dann auch in so Notsituationen wirklich reagieren, weil Kinder generell reagieren schon komisch in Notsituationen, aber diese Kinder einfach noch mal ein bisschen mehr. Und wir haben noch ein Sonderprojekt, was wir jetzt damit finanzieren, nämlich, dass wir helfen können, was ist bei Übergriffen? Wie sagen diese Kinder Nein? Wie können sie sich wehren, wenn irgendwas passiert, was sie überhaupt nicht möchten? Ja. Und deswegen sind natürlich auch solche Spenden sehr, sehr hilfreich.
Ja, und andererseits natürlich, klar, weitersagen, vielleicht auf einen gemütlichen Kaffee in den Laden reinkommen und ja, einfach mal sich ein bisschen austauschen zu dem Thema Klemmbausteine, mache ich immer sehr, sehr gerne. Und ja, allein das hilft natürlich schon, gell? Weil ich habe es ja gesagt, jeder Gewinn geht direkt in den Verein, also von dem her macht man auch mit einem gekauften Set was Gutes.
Jetzt
Ja, also wir nehmen ja. die, entschuldige Simon, dass ich da nochmal kurz mich einschalte, bevor wir es nämlich vergessen, den Link, den packen wir euch natürlich da draußen in die Podcast-Beschreibung mit da rein. Also nach der Sendung einfach auf www.klemmfestung.de gehen, da haben Anke und Sascha nochmal ganz viel Informationen für euch parat, könnt mit denen in Kontakt treten und ja, da steht auch wirklich eine Menge dran und drauf und da könnt ihr euch richtig informieren, sind auch die ganzen Social-Media-Kanäle und E-Mail-Adressen und so weiter. Also wenn ihr Fragen habt, Anke und Sascha, die warten auf euch.
Genau. Und ich wollte noch fragen, weil du, Anke, gesagt hast, wenn man selber Probleme oder Fragen oder sowas hat, kann man sich melden bei euch. Das heißt, eure Unterstützung für Betroffene bzw. Angehörige von Betroffenen, die ist bundesweit. Also macht's nichts, wenn jetzt jemand, weil unsere Zuhörer kommen natürlich aus dem ganzen Bundesgebiet. Ich weiß nicht, ob es viele in Österreich und in der Schweiz gibt, die uns hören, aber wenn jetzt jemand aus Berlin, aus Hamburg oder so sich bei euch meldet, denen könnt ihr auch irgendwie weiterhelfen?
Also ich denke, die Hilfe an sich ist grenzenlos. Natürlich gibt es manche Vorschriften, die eher kreismäßig unterwegs sind. Mhm. Aber im Endeffekt ist ein Antrag, sag ich mal, ein Antrag. Und für mich ist es kein Problem zu sagen, ich lese mich jetzt ein, wie es, in Berlin ist. Weil für mich einfach da der Hintergrund nur zählt, den Menschen dann zu helfen. Mhm. Viele haben nicht die Möglichkeiten, sei es, dass sie, Angst haben vielleicht vor Behörden oder tatsächlich auch nicht in der Lage sind, einen Einspruch zu schreiben oder wissen gar nicht, was steht ihnen überhaupt zu. Ja, diese Kinder, die haben einfach die Möglichkeit, einen Behindertengrad zu kriegen. Die haben die Möglichkeit, einen Pflegegrad zu kriegen. Und da muss man einfach helfen und unterstützen, weil es sagt einem niemand. Und wir haben deswegen auch eine Elternmappe gemacht, die bezieht sich jetzt zwar schon hier auf unseren Kreis, aber trotz dessen ist es ja grenzenlos zu sagen, wir nehmen es an, wir packen es an.
Ja, und abgesehen davon ist es so, dass wir im digitalen Zeitalter leben. Also von dem her, klar, uns kann jeder anschreiben. Wir können Teams-Meetings vereinbaren, Termine machen. Also da muss man nicht präsent sein. Klar, es ist schön, wenn man sich gegenseitig in die Augen gucken kann, aber das kann man auch auf digitalem Wege. Und deswegen sind wir dafür alles offen.
Ja, super, super schön. Jetzt haben wir gerade schon gehört, die Zeit ist natürlich eine Herausforderung. Gab es noch andere Herausforderungen oder vielleicht, was war die größte Herausforderung beim Aufbau von der Klemmfestung, egal ob jetzt Laden oder Verein?
Die größte Herausforderung war einfach, den ganzen Leuten, die nicht an sowas geglaubt haben, zu zeigen, es geht und wir machen das. Ich muss aber auch dazu sagen, mein Mann und ich, wir sind Kämpfer von Natur aus schon und wir lassen uns durch Leute, die sagen, nö, das ist nicht oder nee, das klappt nicht, lassen wir uns unseren Weg nicht kaputt machen.
Gab es denn noch Momente, in denen ihr gezweifelt habt oder in denen ihr beinahe das Handtuch hingeschmissen hättet?
Also es gibt wenig Situationen in unserem Leben, wo wir das Handtuch geschmissen haben oder dran gedacht haben, das Handtuch zu werfen oder zu schmeißen. Aber sicherlich, wir hatten hier im Aufbau von dem Haus, also wir haben das Haus selber bauen lassen und da gab es gewisse Probleme, die uns auf jeden Fall vor Herausforderungen gestellt haben. Die haben wir gemeistert und wir haben auch andere Dinge gemeistert. Somit war die Klemmfestung für uns eigentlich eine Sache. Wir haben gewusst, dass es funktioniert und wir hätten aber niemals gedacht, dass es so gut funktioniert.
Was war so die Hauptmotivation, in so Situationen dann weiterzumachen?
Also grundsätzlich ist die Motivation in erster Linie immer die Familie und besonders unser Sohn, weil wir haben gewusst, für was wir es machen und warum wir es machen und wir haben auch gewusst, dass andere Eltern diese Unterstützung brauchen und das war uns wichtig. Wir wollten nicht, dass andere Eltern so dastehen wie wir und einfach erstmal überhaupt keinen Plan haben und nichts wissen, sondern wir wollten allen die gleiche Chance ermöglichen und das war und ist immer noch die größte Motivation überhaupt.
Ja. Zum Schluss blicken wir noch ein wenig in die Zukunft. Was wünscht ihr euch für die Zukunft von neurodivergenten Kindern?
Wir wünschen uns eigentlich nur, dass sie einfach akzeptiert werden, so wie sie sind. Also, und wir schaffen es nur durch Aufklärung, wenn die Leute einfach ein bisschen offener sind und sagen, okay, das ist jetzt, wie gesagt, nicht der Rotzlöffel, sondern das ist gerade ein Kind, der hat vielleicht gerade einen Meltdown. Und dann steht vielleicht noch eine verzweifelte Mutter daneben, die einfach wirklich sichtlich überfordert ist, weil die ja einfach nicht mehr kann, dass man da einfach auch mal eingreift und sagt, hey, komm, es ist alles okay. Gib ihm die 5 Minuten, 10 Minuten, dann kriegt er sich wieder ein und dann sehen wir weiter. Also dieses Nicht-Verurteilen, das würden wir uns extrem wünschen.
Also generell wünschen wir uns natürlich auch, ganz wichtig, die Akzeptanz generell in der Gesellschaft von den Kindern. Das ist, glaube ich, auch mit eines der wichtigsten Dinge überhaupt, weil da fehlt es an allen Ecken und Enden. Und weil Inklusion bedeutet ja im Endeffekt auch nichts anderes. Das ist uns auch super wichtig.
Was müsste sich eurer Meinung nach in Schule oder Gesellschaft tatsächlich verändern?
Also im schulischen Bereich gehört definitiv dazu, dass die Pädagogen geschult werden einfach auf solche Kinder. Nicht nur punktuell, sondern für mich gehört das Thema eigentlich in deren Ausbildung fest verankert und nicht angerissen, sondern wirklich groß auch besprochen, geklärt. Da müssen ständige Weiterbildungen her, um einfach auf dem neuesten Stand zu bleiben. Weil wenn die Lehrer das pädagogisch schon nicht erkennen oder nicht erkennen wollen oder ne, diese Kinder dann trotzdem noch in irgendeine Schablone drücken, obwohl sie doch genau sehen, das gibt nur Ausraster. Das funktioniert nicht. Also die Quote von solchen Kindern, gerade im Bereich auf Suizid, die steigt, weil wir sie in Schablonen drücken wollen, die für sie überhaupt nicht funktionieren. Genau, deswegen, das wäre auf jeden Fall da der Wunsch. Und allgemein wäre es natürlich toll, dass ja dass die Gesellschaft einfach wirklich lernt zu sagen, okay, es interessiert mich nicht, dann gucke ich weg, aber ich mache auf jeden Fall keine Negativ-Aussagen mehr. Oder ja, auch Blicke können schon einfach wehtun. So, es interessiert dich nicht, geh weiter, kein Problem. Aber wenn du weißt, was los ist, dann probier zu helfen.
Ja, es ist wirklich sehr schwierig. Wenn ihr beiden euch etwas von Politik oder auch der Gesellschaft wünschen könntet, was wäre das?
Naja, es wäre auf jeden Fall, gerade in Seiten Politik, würde ich mal sagen, Abbau von bürokratischen Hürden, weil das sind wirklich sehr, sehr große Hürden, allein was so Anträge für Pflegegrade und Therapieplätze und sowas angeht. Gerade das, was die Kinder auch ganz, ganz dringend benötigen. Klar, einerseits können wir natürlich in erster Linie da sein und unterstützend irgendwo helfen, sage ich mal, aber wichtig sind Diagnosen und wichtig sind Therapieplätze. Und gerade da sollte auf jeden Fall angepackt werden, dass da einfach mehr Möglichkeiten gegeben werden, Anträge einfacher und schneller bearbeitet werden und vielleicht auch, ja, ich weiß, dass es schwierig ist, aber mehrere Therapieplätze einfach zur Verfügung gestellt werden und natürlich auch gerade in Schulen dementsprechendes Personal eingesetzt wird, was ja auch politische Sache ist, wo dann dementsprechend geschult sind, wie Anke gerade schon gesagt hat.
Ein hartes Thema. Das war jetzt ganz schön starker Tobak, aber ein sehr, sehr wichtiges Thema. Total toll, dass ihr das so an die Öffentlichkeit bringt. Zum Abschluss noch, wir machen normalerweise immer unser Kreuzfeuer. Lars, wollen wir beide ins Kreuzfeuer nehmen? Einen von beiden ins Kreuzfeuer nehmen? Hast du dir dazu was vorgestellt?
Tatsächlich, da draußen, ihr könnt das ja nicht wissen und unsere beiden Gäste, Anke und Sascha, auch nicht, denn hier endet das PDF und dann dachte ich mir gerade, Mensch Simon, wir haben noch das Kreuzfeuer und natürlich,
das hab
Simon,
ich nicht vergessen.
Hast du die Fragen jetzt offen?
Ja klar, habe ich die offen.
Na sehr gut, unser Simon ist sehr gut vorbereitet. Natürlich machen wir das Kreuzfeuer mit euch beiden. Und ich würde sagen, Simon, du stellst einfach die Fragen und die beiden antworten dann einfach. Vorher darfst du natürlich noch gerne einen Knopf drücken, der da blinkt.
Ja, Moment, ihr beiden wisst, was auf euch zukommt, was jetzt passiert?
Nö.
Nein, nicht so wirklich.
Okay, das sagt uns zum einen, ihr habt noch nicht sehr fleißig Brickpot gehört. Spaß beiseite, müsst ihr auch nicht. Das ist keine Voraussetzung, um bei uns zu Gast zu sein. Das Kreuzfeuer ist ein Format, das es schon sehr, sehr lange gibt. Das heißt, wir stellen ein paar Fragen und ihr antwortet ganz spontan, ohne lange nachzudenken, mit ein, zwei kurzen Sätzen auf die Frage. Keine Angst, es dreht sich um Klemmbausteine. Es ist nichts, wo man jetzt irgendwie in ein Fettnäpfchen großartig treten kann oder so. Insofern, ja, lasst euch überraschen. Einer antwortet, dann antwortet der andere. Und ich drücke jetzt aufs Knöpfchen und los geht's.
Und jetzt ist es wieder Zeit für unser Kreuzfeuer. 10 Fragen, 10 Antworten.
Lieber 1 Million zufällige Klemmbausteine oder ein einziges ultra seltenes Sammlerstück?
Ein ultra seltenes Sammlerstück auf jeden Fall.
Und für dich, Anke?
Eher das Erstere.
Okay. Zweite Frage. Ihr bekommt in Zukunft alle Sets gratis, aber entweder nur in Pink oder ohne Anleitung.
Ohne Anleitung würde ich persönlich bevorzugen dann.
Da meine pinke Phase nie eingetreten ist, auch die Anleitung.
Alles klar. Okay. Wenn ihr ein Set baut und es fehlt ein Teil, sucht ihr das fehlende Teil oder wird es zügig kreativ ersetzt und so getan, als wäre es Absicht?
Das wird definitiv nicht ersetzt, weil es muss komplett nach der Bauanleitung gebaut werden. So ist das.
Ich würde es ersetzen.
Okay. Was passiert schneller irgendwie, dass ihr sagt, oh, ich habe jetzt genug Klemmbausteine oder es wird direkt das nächste Set in den Warenkorb gelegt?
Boah, schwierig für mich, weil ich habe ja alles schon vor Ort, deswegen.
Okay.
Das kenne ich.
Ja, mit so einem Selbstbedienungsladen ist schon schlimm.
Ja, hat auf jeden Fall Vorteile, okay. Lieber ein großes, episches Set bauen oder viele kleine Mocs mit viel Liebe?
Ein großes, episches Set, definitiv.
Da kann ich mich nur anschließen.
Okay. Was nervt mehr, fehlende Teile oder falsche Farben?
Fehlende Teile, auf jeden Fall, ja.
Bei mir eindeutig die Farbe.
Okay. Seid ihr eher der Sortiertyp oder der Wühltyp?
Ich bin absolut der Wühltyp.
Und ich muss alles sortieren.
Ja, stimmt, hast du vorhin schon gesagt. Okay. Ist das Hobby für dich eher Therapie oder eine Ausrede, um nicht erwachsen zu werden?
Das ist bestimmt beides. Da müsste ich auf beides mit Ja antworten.
Ja, alles gut, geht auch.
Also bei mir ist eher die Therapieschiene.
Okay, sind die Klemmbausteine eher eine Leidenschaft oder doch schon ein bisschen Sucht?
Für uns ist es absolut, also ich würde sagen, für mich ist es auf jeden Fall eine Leidenschaft.
Ja, pure Leidenschaft. Ich
sagen, für beide, ja.
Okay, und was kommt euch leichter über die Lippen, Legostein oder Klemmbaustein?
Oh, Klemmbaustein.
Definitiv Klemmbaustein.
Siehste, sind wir durch?
Hat gar nicht viel getan.
Ja. Und die beiden wissen jetzt, was das Kreuzfeuer ist.
Genau. Ja.
Ja, danke für die Aufklärung.
Da wir ein Audioformat gerne. Da wir ein Audioformat sind, möchtet ihr noch jemanden grüßen?
Wir grüßen auf jeden Fall alle unsere Vereinsmitglieder, die wirklich es auch ermöglicht haben, dass wir an so einem Stand sind, wo wir heute sind. Und wir würden die Möglichkeit wahnsinnig gerne nutzen, einmal meinen Schwiegereltern zu danken, weil ohne die wäre der ganze Ausbau und die ganze Kraft für einen Felix überhaupt nicht gegeben.
Ja, dann sag ich mal schöne Grüße von hier. Wir haben das Geschirr abspülen schon gehört in dem Test. Und für euch da draußen vielen Dank, dass ihr bis hierhin wieder zugehört habt. Und jetzt natürlich nach der Sendung nicht vergessen, im Anschluss auf brickpot.de gehen, diese Folge raussuchen und mit der Kommentarfunktion uns gerne ein Feedback da lassen. Ja, dann sage ich, Mensch, ihr beiden, toll, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt, über so schwierige Themen zu sprechen. Ich bin immer wieder erstaunt, was man mit Klemmbausteinen alles in Verbindung bringen kann. Ja, vielen lieben Dank euch beiden. Vielen lieben Dank, Simon, dass du mir heute wieder zur Seite gestanden hast. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Ich bin jetzt raus aus der Nummer. Ja, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Wir bedanken uns fürs Zuhören und würden uns freuen, wenn du uns auf den bekannten Podcast-Plattformen folgen würdest.
Somit erhältst du dann automatisch eine Benachrichtigung, wenn wir eine neue Folge hochgeladen haben. Alle Infos, Episoden und Gäste findet ihr auf unserem Blog unter brickpod.de. Ihr habt Vorschläge, Themen, Anregungen? Meldet euch. Wir freuen uns.
Wir freuen uns.
Diese Sendung wurde euch präsentiert durch bricktracker.de, dein Lego-Preisvergleich im Internet. Mit bricktracker verpasst du ab sofort keine tollen Angebote mehr. Also, bis zur nächsten Folge. Euer Lars, Laszlo und Simon von brickpod.de.